Liebe Brüder und Schwestern, am 3. Januar habe ich einiges über den Propheten Elia gesagt und heute habe ich nun Gelegenheit, da fortzufahren. So wollen wir denn aus 1. Könige 18 einige Verse lesen. Wir lesen 1. Könige 18, Vers 1 und 2 und 17 bis 20. Und es vergingen viele Tage. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahre also. Gehe hin, zeige dich Ahab, und ich will Regen geben auf dem Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Vers 17. Und Ahab ging hin, Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel in Trübsal bringt? Und er sprach, ich habe Israel nicht in Trübsal gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote Jahwes verlassen habt und du den Baalim nachgewandelt bist. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir nach dem Berge Karmel, und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tische Isabels essen. Da sandte Ahab unter allen Kindern Israel umher und versammelte die Propheten nach dem Berge Karmel. Liebe Brüder und Schwestern, die geschichtlichen Berichte des Alten Testamentes, die haben allen anderen Berichten gegenüber einen gewaltigen Vorzug. Sie sagen uns nicht nur, was geschah, sondern sie zeigen uns auch Gottes Eingreifen. Wir können bei diesen Berichten gewissermaßen hinter die Szene sehen und erkennen, warum das so ist. In der Weltgeschichte haben wir manchmal den Eindruck, dass wir es auch können. Ich habe mich zum Beispiel als Junge immer sehr aufgeregt, wenn ich die Berichte las, wie die Spanier in Süd- und Mittelamerika eingefallen sind, wie gemein und verbrecherisch sie sich den Eingeborenen gegenüber verhalten haben. Dann habe ich aber Jahre später gelesen, was diese Eingeborenen für Menschen waren. Dass die Inkas ihren Göttern Menschenopfer darbrachten und den Gefangenen bei lebendigem Leib mit Spezialzangen das Herz herausrissen, um es noch zuckend ihrem Gott auf den Altar zu legen. Da habe ich mir gesagt, jetzt kann ich verstehen, warum Gott es zuließ, dass die so furchtbar behandelt wurden. Aber das war nur meine Auffassung. Die kann genauso gut falsch gewesen sein. Was wir aber hier lesen, das zeigt uns Gottes Tun. Und da ist gar kein Zweifel, warum die Dinge so laufen. Wir haben nun gelesen, dass Elia nach einer langen Dürre sich Ahab zeigt und Ahab sagt, bist du da, der du Israel in Trübsal bringst? Und Elia sagt, nicht ich bringe Israel in Trübsal, sondern du. Das kommt immer wieder vor bei uns Menschen. Wir haben dieselbe Sache vor uns und der eine sieht sie so und der andere so. Für Elia ist es völlig klar, für Ahab ist es völlig klar, Elia ist der Schuldige. Und Elia sagt, wieso denn? Du hast das alle verursacht mit deiner Sünde. Sucht denn Gott die Sünde der Menschen immer so an ihnen heim? Keineswegs. Aber bei den Seinen tut er es. Da greift er ganz, ganz anders durch als bei den Menschen, die ihm fernstehen. Ich will dazu ein Wort aus Amos 3 lesen. Amos 3, Vers 2, da heißt es, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Das liegt eigentlich auf der Hand. Gott nimmt es mit den Seinen viel ernster als mit den vielen Menschen, die nicht nach ihm fragen. Ist doch genau dasselbe wie mit den Kindern. wurde mal Folgendes erzählt: Schlagen sich ein paar Jungen auf der Straße, bewerfen sich mit Dreck und so weiter, kommen zwei Männer vorbei. Der eine fasst den einen beim Kragen, haut ihn ein paar runter und sagt: Scher dich nach Hause, sowas gibt's nicht. Da sagt der andere zu dem: Warum denn nur den einen? Er ist doch meiner, sagt er. Der andere geht mich nichts an. Und so ist das mit Gott und uns. Wenn wir uns falsch benehmen, greift er ein. Und wir lesen sogar im Hebräerbrief: Wer aber keiner Züchtigung teilhaftig wird, der ist kein echtes Kind. Es dauert oft lange. Wir wissen nicht genau, wann der Herr gekreuzigt wurde, etwa im Jahre 30 oder vorher. Und das Gericht über Jerusalem kam erst im Jahre 70. Aber es kam. Elia fordert nun von Ahab einen Gottesentscheid. Das wird uns nicht im Einzelnen gesagt hier, aber er hat es Ahab wahrscheinlich alle erklärt. Und er fordert ihn auf, die Propheten zum Karmel zu versammeln, und Ahab geht darauf ein. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hat er geglaubt, er käme damit durch. Jedenfalls, er ruft die Propheten alle zusammen. Und dann wendet Elia sich an das Volk mit einem sehr interessanten Wort, das wir in Vers 21 lesen. Da trat Elia zu dem ganzen Volke hin und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, so wandelt ihm nach. Wenn aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Ein eigenartiger Ausdruck: auf beiden Seiten hinken. Andererseits ist diese Gangart sehr verbreitet und sehr beliebt. Viele, viele Menschen hinken auf beiden Seiten. Die Israeliten lehnten Jahwe nicht ab als Gott, keineswegs. Natürlich, das war ihr Gott. Und Baal? Nun, den haben wir daneben. Baal ist der Gott der Sidonier. Meint ihr denn, die Israeliten wüssten allein, was richtig ist? Nein. Man kann Jahwe haben, man kann Baal haben, weder den einen allein noch den anderen. Hinken auf beiden Seiten. Etwas in den Augen Gottes ganz Verächtliches. Der Mensch bejaht die Falschen nicht, er verdammt sie aber auch nicht. Es gibt so viele Bibelworte, die uns zeigen, dass das überhaupt nicht geht. Der Herr Jesus hat gesagt: Wer nicht mit mir ist, ist wider mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Er sagt nicht: Du brauchst ja nicht unbedingt mit mir zu sein. Du kannst ja eine neutrale Stellung einnehmen. Der Apostel Paulus schreibt den Galatern: Wer ein anderes Evangelium verkündigt, und wenn ich es wäre oder ein Engel aus dem Himmel, der sei verflucht. Da gibt's keinen Mittelweg. Das schlimmste Wort, das man über eine Gemeinde aussprechen kann, finden wir in Offenbarung 3, Vers 15. Weil du aber lau bist, weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Er wirft ihnen nicht vor, dass sie nichts Gutes haben. Die hinken tatsächlich auf beiden Seiten. Was tut das Volk? Oh, das Volk. Volksmenge ist immer etwas Übles. Wir sind immer in der Gefahr, auch einmal bei der Volksmenge zu sein. Immer schlecht. Das Volk antwortet kein Wort. Da wird man an den Mann erinnert, der ohne Hochzeitskleid in den Saal gekommen war, und der Herr fragt ihn: Freund, wie bist du hier hereingekommen? Er aber verstummte. Da steht diese elende Volksmenge. Kein Wort. Wir haben noch ein andermal diesen Zustand. Als der Herr gekreuzigt wurde, diese Gruppe, die so laut geschrien hatte: Kreuzige, kreuzige ihn. Dann heißt es nachher: Die Volksmenge aber stand und sah zu. Mehr nicht. Und so auch hier: Kein Wort. Eine ganz erbärmliche Gesellschaft. Können wir denn den richtigen Weg wissen? Gott hatte sich an den Israeliten geoffenbart und bezeugt, sie hätten ihn wissen können. Und Gott hat sich auch an uns geoffenbart. Der Herr Jesus sagt uns, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Keiner, der für sich beansprucht, ein Christ zu sein und der die Bibel kennt, hat das Recht und überhaupt nur die Möglichkeit zu sagen, wir wissen ja gar nicht, was richtig ist. Oh, wir wissen es. Es geht aber nicht um das Wissen, sondern es geht um das Befolgen. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Elia hinkte nicht. Und seine große Widersacherin, die Königin Isabel, hinkte auch nicht. Und Gott hinkt nicht und der Teufel hinkt nicht. Und mich kann niemand daran hindern, vor dem Hinken zu warnen. Möchte Gott uns helfen, dass wir Menschen sind, die eine klare Ausrichtung haben und den geraden Weg gehen. Jetzt kommen sie zusammen, 850 Propheten der Götzen, und auf der anderen Seite steht ein Mann. Ein wunderschönes Beispiel dafür, dass Gott nicht bei den stärksten Bataillonen ist und dass nicht die Mehrheit ausschlaggebend ist bei Gott. Bei uns geht es ja nur noch um Mehrheit. Alles andere zählt ja nicht. Und das kehren wir immer wieder heraus. Dieser Wagen ist am meisten gekauft worden, deshalb ist er der Beste. Dieses Buch wird am meisten gelesen, deshalb ist das Beste. Und regieren tut der, der die meisten hinter sich vereint. Wenn es im Reiche Gottes um die Zahl ginge, dann müsste unbedingt die römische katholische Kirche die richtige sein. Und vergessen wir nicht, dass eine Zeit gegeben hat, wo sie allein herrschte. Allein bis zur Reformation. Da hatte sie nicht wie heute etwa 60%, da hatte sie 100% im Land. Und da war sie am schrecklichsten. Unser Herr hat die kleine Herde und mehr werden sie auch nie werden. Aber zu der hält er. Und jetzt fordert Elia die Baalspriester auf, einen Altar zu bauen. Er will auch einen bauen. Sie sollen Holz auf den Altar legen, er wird es auch tun. Sie bekommen beide einen Stier, den sollen sie schlachten, auf den Altar legen. Und dann sollen sie ihren Gott bitten, Feuer zu senden. Das dürfen sie nicht anlegen. Das soll Gott geben und sich damit erweisen als der gegenwärtige Gott. Die Baalspriester fangen natürlich an zu beten. Sie tanzen auch um den Altar herum. Und sie fügen sich Wunden zu, mit Schwertern und mit Messern. Es heißt, bis das Blut floss. Ein uralter Gedanke bei uns Menschen, wenn wir uns selbst wehtun, das gefällt Gott. Wir alle kennen den Ausdruck, sich kasteien. Ich weiß von Ignatius von Loyola, so kann man es jedenfalls lesen, dem Gründer des Jesuitenordens, dass er sich jeden Abend, ehe er sich schlafen legte, blutig gegeißelt hat, abgesehen von den Zeiten, in denen er schwer krank war. Immer der Gedanke, wenn ich mir selber was tue, dann muss das Gott gefallen. Was Gott gefällt, hat er uns ganz klar gesagt. Psalm 51, Vers 17. Da steht es, was Gott gefällt. Da brauchen wir uns keine Wunden zuzufügen. Da steht, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Aber das fällt uns wohl am schwersten, das zu bringen. Dann lieber um den Altar herumtanzen und uns selbst Wunden beibringen. Nun fängt Elia an, sie zu verspotten. Er macht seine Bemerkungen. Er sagt, ihr müsst lauter rufen. Vielleicht ist euer Gott abseits gegangen. Man kann sich selber ausdenken, was er damit gemeint hat, wenn einer abseits geht. War ja ein Gott, den sie hatten. Der hatte ja auch derartige Bedürfnisse. Vielleicht ist er auf Reisen, vielleicht schläft er. Wir finden wenig Spott in der Bibel. Wir lesen einmal, der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Wir wissen, dass der Apostel Paulus Ironie angewandt hat, als man ihm vor den vorzüglichen Aposteln sprach. Aber alles in allem finden wir bitter wenig Spott in der Bibel. Spott ist immer die Waffe der Ohnmächtigen. In einem Lande wie unserem werden keine Witze über die Regierung gemacht. Im Dritten Reich gab es die jede Menge. Und in der DDR auch. Das ist das Ventil der Geknechteten, die sich nicht wehren können. Aber echte Kinder Gottes, Boten Gottes, nein. Die haben es nicht nötig, zu diesem erbärmlichen Mittel zu greifen. Und jetzt baut Elia den Altar Gottes wieder auf. Demnach hat da einer gestanden und der war zerstört worden. Und er wählt 12 Steine. Und es wird ausdrücklich gesagt im Vers 30, nach der Zahl der 12 Stämme Israels. Zu der Zeit war das Land geteilt. Zum Nordreich, in dem Ahab König war, gehörten 10 Stämme. Und zum Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem 2 Stämme, Juda und Benjamin. Für Ahab waren sie ein Volk. Den gleichen Gedanken finden wir in Apostelgeschichte 26, Vers 7, wo der Apostel Paulus sagt, wozu unser 12-stämmiges Volk hinzugelangen hofft. Also die Israeliten, die wirklich richtig standen, die empfanden sich immer noch als ein Volk von 12 Stämmen, ungeachtet der unglücklichen Teilung in das Nord- und das Südreich. Und nun sagt Elia, worum es ihm geht. In Vers 37 betet er, antworte mir, Yahweh, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, Yahweh, Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewendet hast. Da fiel Feuer Yahwehs herab und verzehrte das Brandopfer. Jetzt stehen wir natürlich vor der Frage, ob das ein Tatsachenbericht ist oder ein Vertellekem. Das ist ganz einfach die Frage, ob ich mit Gott rechne. Das Übel ist ja, dass wir den Namen Gott in den Mund nehmen, ohne uns überhaupt bewusst zu werden, was wir sagen. Ich habe ja schon so oft gesagt, Gott wird uns mit dem ersten Satz der Bibel vorgestellt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn wir den Satz im Auge haben und wenn wir uns dann so viel für den wunderbaren Gott, von dem wir behaupten, er wäre unser Vater und er liebe uns, wenn wir uns dann wenigstens einmal so viel für ihn interessieren, dass wir auch einmal fragen, was hat er denn alle geschaffen? Dann wird uns bewusst, dass da eine Macht ist von einer Größe, dass die Frage, ob der Feuer vom Himmel lassen kann, so lächerlich ist, wie wenn ich frage, ob ein Milliardär sich eine Packung Zigaretten kaufen kann, ob er das bezahlen kann. So dumm ist dann ungefähr die Frage, ob der große, allmächtige Schöpfer es wohl fertiggebracht hat, dieses Opfer und dieses Holz da in Brand zu setzen. Ein ganz einfaches Mittel, wenn ich ihm einmal helfen sollte, wäre, dass er das Verfahren anwenden sollte, mit dem er hin und wieder einen Bauernhof in Brand gesetzt hat, nämlich einen Blitz, wäre ohne weiteres denkbar. Aber es gibt ja Menschen, die glauben nicht an Gott, die haben eine andere Macht, die alles geschaffen hat, die glauben an einen Zufall. Ja, an den glauben sie. Dem trauen sie alles zu, dem großen Gott nicht. Nun, wir lesen, dass Feuer vom Himmel fällt auf den Altar Elias und dass damit Elia bestätigt ist als der Prophet Gottes. Und nun fordert Elia das Volk auf, greifet die Propheten des Baal, keiner entkomme und sie werden alle geschlachtet. Jetzt müssen wir unbedingt unseren alten Satz aus Römer 8 sprechen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Elia benimmt sich doch an einem modernen Menschen und modernen Gedanken gemessen unmöglich. Elia verhängt Todesstrafe. Die gibt's doch heute nicht mehr. Gott hat die Todesstrafe sehr früh eingeführt. 1. Mose 9, unmittelbar nach der Sintflut. Wer Menschenblut vergießt, durch Menschen soll sein Blut vergossen werden. In der Bundesrepublik ist kein Mensch in der Lage, ein todeswürdiges Verbrechen zu begehen. Er kann seinen Vater mit dem Ball totschlagen, seine Mutter erwürgen, und doch wird sich kein Gericht finden, das sagt, du bist des Todes schuldig. Jetzt müssen wir uns einmal fragen, wer hat denn hier recht? Ich bin ganz sicher, dass auch in diesem Saal einige sitzen, die sagen, Todesstrafe ausgeschlossen. Es ist ja so leicht zu sagen, ich glaube an Gott und die Bibel ist Gottes Wort. Ob sie es wirklich ist, das zeigt sich, wenn einmal meine innerste Überzeugung den Gedanken Gottes genau entgegengesetzt ist. Ob ich dann bereit bin zu sagen, du großer Gott, du sagst so, ich sage so, ich erkenne, dass ich ein Niemand bin, trete rückhaltlos auf deine Seite. Wenn du für Todesstrafe bist, dann ich auch. Sind wir eigentlich noch Christen, wenn wir unsere eigenen Gedanken Gott gegenüber aufrechterhalten? Jetzt weiß ich, was natürlich gesagt wird. Steht doch geschrieben, du sollst nicht töten. Ist denn kein Unterschied zwischen töten und hinrichten? Ich will ihn ganz einfach erklären. Stellen wir uns vor, ein Mann lockt seinen Feind in den Keller und verschließt ihn da und kann ihn da 3 Monate gewaltsam festhalten, ehe die Polizei dahinter kommt. Dann kriegt er natürlich ein übles Verfahren an den Hals, wegen Freiheitsberaubung. Dann kann er sich aber nicht darauf berufen, dass in vielen Städten Strafanstalten sind, wo der Staat dauernd Freiheitsberaubung betreibt. Dann wird man ihm sagen, mein Lieber, da ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Das eine ist aufgrund eines Gerichtsurteils und das andere ist eine Willkür gewesen. Und genau derselbe Unterschied besteht zwischen einem Menschen umbringen und zwischen der Hinrichtung aufgrund eines ordnungsgemäßen Urteils. Aber Elia hat noch eine ganz schreckliche Sache gemacht, die uns auch allen unverständlich erscheint, das heißt nicht allen, vielen. Er war der Auffassung, dass Götzendienst Todesstrafe verdient. Was für eine schreckliche Ansicht. Heute sind wir doch weit davon entfernt. Im Oktober 86 hat ein Gebetsfestival stattgefunden in Assisi. Da haben sie alle zusammen gebetet. Die obersten Vertreter der Christenheit, auch Hindus, auch Vertreter aller möglichen Religionen. Ich habe ein Bild gesehen, wie in Anwesenheit der aller obersten Indianer die Sonne anbeteten. Was hätte Elia gesagt? Elia wäre der Überzeugung gewesen, dass diese Leute hingerichtet werden müssen. Und die heutigen Vertreter der Christenheit, die sitzen dabei und lächeln so salbungsvoll, wie sie es aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit können. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das empört auch keinen mehr. Was heißt es denn, wenn ich zur Sonne bete? Was ist denn eigentlich die Sonne? Die Sonne ist ein Feuerball. Helium, Wasserstoff und 2% feste Stoffe. Die hat Gott dahingesetzt. Der Große ist doch Gott, doch nicht die Sonne. Wie kann denn ein Christ einen Menschen zur Sonne beten sehen? Er sollte ihm doch lieber mal die Wahrheit sagen. Gott lehnt den Götzendienst radikal ab. Die Israeliten sind wegen ihres Götzendienstes in die Verbannung gekommen. Erst die Nordstaaten, 722 vor Christus, oder etwa 150 Jahre später die Juda, das Südreich. Gott denkt nicht daran, Götzendienst gut zu heißen. In unserer Zeit, da ist das nur noch ein Kavaliersdelikt. Auch da können wir feststellen, wo wir eigentlich stehen. Jetzt kann natürlich einer sagen, es steht doch geschrieben, liebet eure Feinde. Richtig, es steht aber nirgendwo geschrieben, liebet die Feinde Gottes. Und da ist der große Unterschied. Wenn einer mein Feind ist, dann kann das immer noch ein prächtiger Kerl sein und der Lump kann ich selber sein. Darum ist es durchaus richtig, wenn Gott sagt, liebet eure Feinde. Aber wenn einer ein Feind Gottes ist, dann liegt er allemal falsch. Und den Unterschied müssen wir machen und sehen. Und dafür vergeht uns allmählich das Verständnis. Wir ahnen ja gar nicht, wie sehr wir alle vom Zeitgeist beeinflusst werden, wenn wir uns nicht immer wieder erinnern an das, was das Wort uns sagt. Warum greift Gott heute nicht ein? Wir leben heute im Zeitalter der Gnade. Ganz ausdrücklich. Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um zu richten, sondern auf, dass er die Welt errette. Unser Herr ist nicht gekommen, um zu richten. Und darum können wir alle diese Dinge tun. Vergessen wir aber nicht, am Ende kommt das Gericht. Wer sich die Mühe macht, die Offenbarung zu lesen, das letzte Buch der Bibel, der wird feststellen, dass da viel vom Gericht die Rede ist. In der Offenbarung sind viele Dinge, die ich nicht auslegen kann. Versuche ich auch gar nicht. Da freue ich mich über einen Ausspruch, den ein Professor Ströter vor ungefähr 30 Jahren getan hat, oder 40. Er war damals 70. Hat er gesagt, als junger Mann konnte ich die ganze Offenbarung auslegen. Heute kann ich es nicht mehr. Da habe ich mir gesagt, da will ich schon gar nicht versuchen, wenn Professor Ströter, als er zur Vernunft gekommen war, es nicht konnte. Aber die großen Linien kann man da erkennen. Und da kann man sehen, dass Gott einmal richten wird. Zur Zeit, Zeitalter der Gnade, können wir uns tatsächlich benehmen wie die Wilden. Zur Zeit greift Gott nicht ein. Nun kündigt Elia Regen an. Und er sagt auch zu Ahab, es werde Regen geben. Ahab isst und trinkt noch erst in Ruhe, während Elia betet. Elia muss 7-mal beten. Erst beim 7. Mal zeigt sich eine kleine Wolke. Und da geht Elia zu Ahab und sagt ihm, spanne an, damit der Regen dich nicht überrascht. Und Ahab fährt nach Jisrael zu seiner Sommerresidenz. Ahab ist offenbar nicht beeindruckt von dem, was geschehen ist. Da will ich einmal ein Wort vorlesen von einem evangelischen Theologen Betzel. Mann aus dem vorigen Jahrhundert, in seiner Zeit sehr angesehen. Ein schreckliches Wort. Es ist etwas Furchtbares, wenn ein Mensch eine ganz bestimmte Grenze überschritten hat, ist es ihm nicht mehr möglich, sich selbst zu erkennen, sondern er ist zuerst in sich versunken, dann verliebt und dann verloren. Das war offensichtlich mit Ahab der Fall. Da konnte dieses ganz große Wunder geschehen. Da bot Gott ihm die wunderbare Gelegenheit, abzukommen vom Götzendienst. Und es berührt Elia nicht. Er isst und trinkt, er steigt auf seinem Wagen, er fährt zurück in sein Schloss zu seiner Frau. Es berührt ihn nicht. Ja, das gibt es. Die Bibel spricht sogar sehr, sehr viel davon. Denken wir an das, was der Herr in Verbindung mit dem Gleichnis vom Sämann sagt. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmels zu verstehen, den anderen nicht. Warum spricht er noch zu ihnen? Auf dass sie hörend hören und doch nicht verstehen. Sehend sehen und doch nicht wahrnehmen. Ist etwas Grausiges, wenn ein Mensch verschlossen ist, innerlich verschlossen, und er weiß das selber nicht. Und die mit ihm zu tun haben, wissen es auch nicht. Aber er ist verschlossen, er kann gar nicht mehr. So ähnlich muss es um Ahab gewesen sein. Ahab geht zurück zu Isabel und berichtet ihr alles. Wir lesen, dass Elia vor dem Wagen hergelaufen ist. Es heißt ausdrücklich, dass der Geist Gottes über ihn kam und er lief. Warum tat er das? Da kann ich nur eine Vermutung äußern. Ich nehme an, dass Elia sich Ahab anbieten wollte. Ahab sollte wissen, wenn ich wirklich einen Umschwung durchführen muss, da ist Elia. Sieh, Elia läuft mit. Wenn ich in Jezreel ankomme, Elia ist da. Ich brauche meine Frau nicht allein entgegenzutreten. Elia, der Prophet Gottes, ist da, bietet sich an. Und Ahab nimmt ihn nicht an. Ahab bleibt bei seinem alten Verfahren, bleibt der Götzendiener. Und jetzt lesen wir, ich glaube, steht in Vers 2, dass Isabel Boten zu Elia sendet. Kapitel 19, Vers 2, da sandte Isabel, also die Königin, einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so hinzufügen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich mache. Also mit anderen Worten, morgen um diese Zeit bist du längst umgebracht worden. Und was tut Elia? Er flieht. Kann man es verstehen? Wir wollen Elia nicht kritisieren. Es gibt auch keine Regel da. In Nehemia 6, Vers 11 lesen wir, dass Nehemia gesagt wird, dass seine Feinde kommen wollen, ihn umbringen. Und da sagt Nehemia, sollte ein Mann wie ich bin fliehen? Und er flieht nicht. Und es kommt auch keiner, ihn umzubringen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so flieht in die andere. Er hat ihnen also nicht gesagt, wenn die euch verfolgen, dann bleibt er stur stehen, flieht in die andere. Er gibt allerdings eine Begründung. Und die Begründung heißt, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Das heißt also, durch das Fliehen wird ihre Arbeit nicht unterbrochen. Sie können gehen, wohin sie wollen, sie haben immer noch genug zu tun. Das Fliehen ist dem Auftrag nicht hinderlich. Wir wissen vom Herrn selbst, dass einige Male heißt, und er entwich. Wir können also keine Regel aufstellen und sagen, ein Christ darf nicht fliehen, das gibt es nicht. Elia ist geflohen, wie immer wir es beurteilen mögen. Er hat sich nicht getraut zu bleiben, als die Königin ihn so bedrohte. Er floh in das Gebiet von Juda, da war er nicht mehr unter der Herrschaft Ahabs, da war er einigermaßen sicher. Und dann lesen wir, dass er unter einem Ginsterstrauch saß und dass er Gott bat, sein Leben von ihm zu nehmen. Das ist eine erschütternde Tatsache. Elia hatte doch einen wunderbaren Erfolg gehabt. Elia hatte doch die Gegenwart und Macht Gottes erfahren. Es gibt doch selten ein Wunder, das so ausgesprochen war wie dieses. Und doch ist Elia enttäuscht und bittet Gott, ihn doch wegzunehmen. Wir finden etwas Ähnliches bei Jona. Jona hatte Ninive eine Botschaft Gottes ausgerufen und Ninive hatte Buße getan. Und da hat Jona auch keine Freude mehr am Leben gehabt und wollte sterben. Aber bei Jona war alles anders. Jona wollte gar nicht, dass Ninive Buße tat. Und darum hat er sich auch nicht über das Ergebnis, von Erfolg kann man gar nicht sprechen, darum hat er sich nicht über das Ergebnis gefreut. Aber Elia hätte sich doch freuen können und Elia sitzt da ganz enttäuscht. Vielleicht hatte Elia gehofft, dass Ahab auf seine Seite trägt, dass Isabel nicht mehr Königin wäre und das alles war verpasst. War nun viel gewonnen, als die 850 Propheten der Götzen umgebracht waren. Es war so viel gewonnen, dass Ahab Gelegenheit gehabt hätte, dem Götzendienst ein Ende zu setzen. Und das hat er nicht getan. Wenn wir in die Geschichte Israels hineinschauen, so wird uns ganz klar, dass die Haltung des Volkes, ich möchte sagen zu 100%, von der Einstellung des Königs abhing. War der König ein gottesfürchtiger Mann, war das ganze Volk gottesfürchtig. Wurde der König ein Götzendiener, wurde das ganze Volk zum Götzendienst verleitet. Etwas Ähnliches sehen wir in der Kirche mit den Theologen, die ja allein bestimmend sind. Wenn die Theologen dem Unglauben zuneigen, schlägt sich das im Volk nieder. Ganz eindeutig. So wie das Volk sich an den König verkaufte, als es unbedingt einen König haben wollte, was Samuel entschieden ablehnte, so ist auch die Gemeinde Jesu Christi an ihre Leiter verkauft, wenn sie sich Theologen wählen, die es allein zu sagen haben. Unser Herr will ja uns, sagt es uns, dass die Versammlung Gottes anders aussieht. Wir lesen das ja in Matthäus 23 sehr klar. Matthäus 23 von Vers 8 an. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemand auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der in den Himmeln ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Wir sehen, dass die großen Posten in der Gemeinde besetzt sind. Da ist ein Lehrer, der Heilige Geist, da ist der Vater, Gott, da ist der Meister, Jesus Christus. Und jeder, der vernünftig ist, muss sagen, dass die Führungsposten vorzüglich besetzt sind. Und jetzt geht es nur um uns, ob wir bereit sind, sie anzuerkennen. Elia war zutiefst enttäuscht. Er ist nicht der einzige Knecht Gottes, der enttäuscht gewesen ist. Denken wir an Jeremia. Ich will einmal vorlesen, was Jeremia selbst über sich gesagt hat. Das finden wir in Kapitel 20. In Kapitel 20, ich lese die Verse 7 und 14 und den Vers 14. Jahwe, du hast mich beredet und ich habe mich bereden lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden, den ganzen Tag. Jeder spottet meiner. Vers 14. Verflucht sei der Tag, an welchem ich geboren wurde. Der Tag, da meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sprach, ein männliches Kind ist dir geboren und der ihn hoch erfreute. Wir wissen auch, wie enttäuscht Johannes der Täufer war. Da haben wir öfters Knechte Gottes, die enttäuscht waren, obwohl Gott sie gebraucht hat. Was sollen wir tun, wenn die Dinge schlecht laufen? Ich glaube, wir haben eine Pflicht. Vor allen Dingen uns selbst zu fragen, was wir falsch gemacht haben. Das sollten wir nie unterlassen. Aber eins soll